Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist Folge 161. Heute geht es um einen kleinen Text von Agatha Christie, veröffentlicht im Jahr 1936. Naja, ganz offiziell ist es ein Text von Hercule Poirot, mit dem Agatha Christie die Barriere zwischen Fiktion und Realität doch ziemlich augenzwinkernd durchbricht. 1936 veröffentlicht Agatha Christies amerikanischer Verlag Dodd Mead & Company einen sogenannten Omnibus, ein Buch, das drei der bekanntesten Poirots umfasst: The Murder of Roger Ackroyd, Murder on the Orient Express und Lord Edward Dies. Die beiden letzten hatten andere amerikanische Titel, aber das nur nebenbei. Außerdem enthielt das Ganze einen fiktiven Brief Poirots an Mr. Dodd, also an den Verleger. Letter to my publisher heißt es. Wahrscheinlich war der Hintergrund, neue Leserinnen und Leser mit den Eigenarten des kleinen belgischen Detektivs vertraut zu machen. Denn Mr. Dodd musste eigentlich nicht mehr die Bekanntschaft von Monsieur Poirot machen, denn er war seit 1923, also seit Murder on the Links, Agatha Christies amerikanischer Verleger. Allerdings, so schreibt es zumindest Poirot, sind die beiden sich noch nicht persönlich begegnet, denn Poirot sieht sich wegen seiner Neigung zur Seekrankheit nicht dazu imstande, in die USA zu kommen. Offenbar war Fliegen damals irgendwie keine Option für ihn. Dodd Mead & Company war eines der ersten und zeitweise eines der stärksten Verlagshäuser der Vereinigten Staaten. 1839 von Moses Woodruff Dodd mitgegründet und später allein geleitet, verlegte es zunächst nur religiöse Werke. 1870 kam Edward S. Mead dazu und damit war Dodd Mead & Company komplett. Das Angebot wurde deutlich breiter, endgültig dann, als der amerikanische Zweig der John Lane Company gekauft wurde. John Lane war ja der erste Verleger von Agatha Christie, Klammer auf, der sie einigermaßen übers Ohr haute, Klammer zu, und offenbar überlebte die Partnerschaft Christies mit dem amerikanischen Verlag auch den Verlagswechsel in ihrem Heimatland. Und so blieb sie auch Dodd Mead & Company bis zu ihrem Tod treu, auch wenn das Verhältnis nie so eng war wie zu Collins in dem United Kingdom. Dodd Mead & Company endete dann als einer der letzten familiengeführten Verlage der USA im Jahr 1981, also wenige Jahre nach Agathas Tod, und die amerikanischen Rechte an ihren Büchern wurden verkauft, um die Schulden des Verlags zu bezahlen. Sie liegen heute bei der Mega-Verlagsgruppe Penguin Random House. Aber 1936 war all das natürlich noch weit weg und Agatha Christie wurde langsam in der amerikanischen Buchszene eine feste Größe, wenn auch noch nicht mit den Verkaufszahlen wie in späteren Jahrzehnten. Vielleicht hat man dann gedacht, dem Ganzen noch einen zusätzlichen Push zu geben mit einem solchen selbstironischen Brief an den Verleger durch den belgischen Meisterdetektiv selbst. Apropos Verkaufszahlen, die sind heute immer noch gigantisch. Nur um ein Beispiel zu nehmen, 2019, also noch vor wenigen Jahren, wurden 2 Millionen Exemplare, also innerhalb eines Jahres, ihrer Bücher in englischer Sprache verkauft. Also die Übersetzungen sind da noch gar nicht eingerechnet. Zurück zu dem kleinen autobiografischen Text in dem genannten Omnibus. Natürlich stammte der Text von Agatha Christie und in ihm stellt sich Hercule Poirot selbst vor. Und zwar, so die Fiktion, ausgehend von einer Art Interviewfragen von Mr. Dodd. Der Clou am Ende ist, dass Poirot zwar viel über sich selbst erzählt, aber dann trocken bemerkt, dass er eigentlich gar nichts Neues von sich preisgegeben habe, denn all das, was er gerade auf mehreren Seiten ausgebreitet habe, das finde man eigentlich ganz komplett in den Werken, die über ihn geschrieben wurden, in den Werken von Hastings und anderen. Wenn Mr. Dodd wirklich etwas Neues erfahren wolle, dann müsse er einfach diese Werke lesen. Natürlich ist das auch ein geschickter Werbeschachzug, denn in diesem Brief finden sich tatsächlich viele Anspielungen auf die drei Romane, die in dem Omnibus enthalten sind, allerdings auch Anspielungen auf andere Fälle, die vielleicht Lust machen, Neugierde darauf weiterzulesen. Aber was steht denn eigentlich in dem Brief? Zunächst mal, er ist eigentlich für deutsche Leserinnen und Leser fast gar nicht zu bekommen. Naja, er ist schon zu bekommen, aber dazu muss man eine ganz spezielle Ausgabe des ersten und des letzten, in Anführungszeichen, letzten Poirot-Romans kaufen, die beide in Styles spielen, nämlich The Mysterious Affair at Styles und Curtain, der in den 40er Jahren geschrieben wurde, aber dann unter Verschluss gehalten wurde von Agatha Christie, sozusagen für schlechte Zeiten, und dann kurz vor ihrem Tod veröffentlicht wurde. In dieser englischen Ausgabe ist dieser Brief enthalten, tatsächlich als kleiner Sonderdruck, der da in diesem Schuber mit drinsteckt. Der Brief beginnt mit einer nicht ganz glaubwürdigen Behauptung, dass Poirot Publicity nicht ausstehen könne, obwohl er das beste Gehirn in Europa habe. Und dann kommt der Hinweis auf die Seekrankheit, weshalb er Mr. Dodd nicht selbst besuchen könne, aber sein Englisch sei auf Papier sowieso besser als im Gespräch. Und dann geht er auf vier Fragen von Mr. Dodd ein. Erstens, was war Ihr erster Fall? Hier wird Poirot leider etwas unglaubwürdig oder hat doch leichte Erinnerungslücken, denn aus seinen Kurzgeschichten wissen wir, dass sein erster Fall deutlich früher gelegen haben muss als 1904, als er sich mit den Abercrombie-Fälschungen beschäftigte. Poirot begann schon als junger Mann bei der belgischen Polizei und 1904 war er ungefähr 50 Jahre alt. Aber in diesem Brief behauptet Poirot, dass das eben sein erster Fall gewesen sei. Wie dem auch sei, es folgt dann ein kurzer Abriss seines detektivischen Werdegangs in England. Auch der in seltsamer Chronologie. Denn zunächst wird gesagt, er habe sich in England angesiedelt als Privatdetektiv. Dann ist er in den Ruhestand gegangen und löst seinen berühmtesten Fall, nämlich den Mord an Roger Ackroyd. Danach sei seine WG-Zeit mit Hastings und dann dessen Heirat nach Ägypten gekommen. Und das stimmt dann überhaupt gar nicht mit der tatsächlichen Chronologie der Agatha Christie-Werke überein, aber dazu komme ich dann auch nochmal später. Sehr amüsant ist allerdings Poirots Begründung dafür, dass er nicht gerne auf dem Lande sei, denn es gäbe dort einfach zu viel frische Luft, die sei außerhalb des Hauses viel besser aufgehoben und man müsse sie deshalb nicht hineinlassen. Ein wenig nimmt er dann sich bzw. seine Autorin auf die Schippe, indem er mit seiner Neigung kokettiert, immer wieder seinen letzten Fall vor dem Ruhestand zu lösen, aber letztlich immer weiterzuarbeiten. Was soll er machen? Er sei doch jetzt der letzte Schrei. Zweite Frage, woran würde man sie in einer Menschenmenge erkennen? Zunächst streitet er rundheraus ab, dass er so theatralisch aufträte wie einige seiner Kollegen. Er sei ja schließlich ein Kosmopolit. Und dann beginnt er interessanterweise nicht mit seinem Aussehen, was man anhand der Frage vermuten könnte, sondern mit seinem Verhalten. Er habe durchaus seine kleinen Eigenheiten. Unordnung quält ihn, er ordnet seine Bücher nach der Höhe des Buchrückens, er kann nicht widerstehen, bei seinem Gegenüber eine unordentliche Krawatte gerade zu rücken, Toast lässt er exakt quadratisch zurechtschneiden. Und dann tatsächlich sein Aussehen, er sei exakt 1,63 Meter groß, sein Kopf ist eiförmig und leicht nach links geneigt. Auf seine Lackschuhe ist er stolz, ebenso wie auf seinen Gehstock mit dem Goldband und natürlich, my moustache is the finest in all London. Sein Schnurrbart, sein ganzer Stolz. Aber in diesem Brief kommt auch die, na, vielleicht dann doch etwas überraschende, das überraschende Eingeständnis, dass er schon immer, na nicht schon immer, aber schon als er Hastings zum ersten Mal wieder begegnet sei in England, seine Haare gefärbt habe. Obwohl, nicht gefärbt habe, es sei nur eine Tönung. Dritte Frage, was lesen Sie gerne? Die Antwort ist knapp, eigentlich gar nichts. Gut, er genieße die Texte von Dickens und Shakespeare und natürlich läse er als guter Katholik in der Bibel. Offenbar hält er von belgischen oder französischen Schriftstellern nicht so viel. Die Geschichten um Sherlock Holmes machten ihn wegen dessen Ermittlungsfehlern verrückt. Interessant ist dann sein Eingeständnis, I also read the little papers with the pictures, was auch immer das sei. Er spielt keine Karten, er raucht seine kleinen russischen Zigaretten und trifft sich mit Freunden und träfe sich auch allzu gerne mit Mr. Dodd, wenn das denn aus geografischen Gründen möglich wäre. Viertens und eigentlich am interessantesten, was ist Ihre Ermittlungsmethode? Er gibt zu, dass er zu früheren Zeiten nach Spuren gesucht und sein kleines Notizbuch mit Indizien vollgekritzelt habe. Aber schon lange nicht mehr. Nun sitzt er in seinem Lehnstuhl und denkt nach. Er prüft Hypothesen, verwirft sie, entwickelt sie weiter und geht der kleinsten Logiklücke nach. Nichts ist ihm zu klein, um eventuell vernachlässigt zu werden. Für die Suche nach den Indizien gibt es die Polizei, er sehe keinen Nutzen darin, Zigarettenasche unterscheiden zu können. Ein kleiner Seitenhieb auf Sherlock Holmes, der stolz darauf war, eine Menge von unterschiedlichen Zigarettenmarken nur an der Asche unterscheiden zu können. Poirot sagt, er habe sogar eine kleine Statue eines Foxhounds, die er Giraud getauft habe, nach seinem Widersacher von der französischen Polizei in Murder on the Links, der eben ein Verfechter war dieser ganz materiellen Ermittlungsmethode, der herumgekrochen war, um Indizien zu suchen und mit einer Lupe tätig war, wie eben auch Sherlock Holmes. Es ist ein netter kleiner Text. Aber insofern ungewöhnlich, weil Agatha Christie eigentlich sonst relativ wenig Zeit und Energie darauf verwendet, ihrem Meisterdetektiv eine durchgehende Backstory zu verpassen. Und auch dieser Text zeigt ja, dass sie es da mit der Continuity, mit der Genauigkeit nicht allzu wichtig nimmt. Es geht schon damit los, dass er zwischen seinem ersten und seinem letzten Fall, also zwischen The Mysterious Affair at Styles und Curtin, nur etwa 25 Jahre älter wird, auch wenn in der literarischen Welt fast 60 Jahre vergehen. Wir wissen eigentlich recht wenig über ihn, weil eben diese Backstory für seine Autorin nur eine untergeordnete Rolle spielt. Letztlich ist er viel weniger eingebettet in seinen sozialen Kontext als seine modernen Kolleginnen, aber auch weniger als Miss Marple oder Tommy und Tuppence. Letztlich hat aber Miss Marple natürlich ein ähnliches Problem. Sie kommt in einem ähnlichen Alter auf die literarische Welt, vielleicht ist sie auch noch ein bisschen älter, und sie hat dann noch viele Jahrzehnte vor sich. Nur Tommy und Tuppence dürfen realistisch altern, aber sie beginnen ja auch als junge Leute Anfang 20. Aber was wissen wir denn wirklich über Hercule Poirot? Wer hat ihm zum Beispiel diesen Vornamen gegeben? Hercule, wie der Halbgott Herkules aus der griechischen Mythologie. Anders als Alexander Bonaparte Cast aus der ABC Murders zerbricht er nicht an seinen Vornamen, die dann doch zu schwer sind, um tragbar zu sein, sondern bei Poirot ist es so, natürlich ist er der Meinung, dass er diesen Vornamen Hercule völlig zurecht trägt. Mehr noch, dass er diesem ungeschlachten griechischen Halbgott eigentlich mit seiner Intelligenz doch deutlich überlegen sei. Später wird Agatha Christie eine wunderbare, augenzwinkernde Kurzgeschichtenreihe schreiben, in denen Poirot Fälle löst, die an die mythischen Taten des Herkules anknüpfen. Aber so weit sind wir in unserer Chronologie noch nicht. Geboren, dann aufgewachsen in Belgien. Viele Geschwister, eine strenge, aber liebevolle Mutter, der Vater kommt nur ganz am Rande vor. Und dann vor allem eine tiefe Religiosität. Immer mal wieder blitzt das auf und der Poirot der BBC-Verfilmung von 2016 habe ich in einer der letzten Folgen vorgestellt. Ja, der hat sogar eine Vergangenheit als Priester. Das ist kein Kanon, aber es passt irgendwie auch dazu, wie Agatha Christie Poirot anlegt. Bei Agatha Christie ist er immer Polizist gewesen, sogar der Leiter der belgischen Polizeibehörde, die zugegebenermaßen damals nicht groß war. Doch das Katholische, das stimmt schon, das prägt ihn, vor allem in seiner Moral. Er ist nicht engstirnig, aber er legt einen starken Fokus auf das Recht zu leben. Ganz selten kommt es vor, dass er Mord als legitimes Mittel zulässt und sei das Opfer noch so sehr ein schlechter Mensch. Die ganz berühmte Ausnahme ist Mord im Orient Express. Viele Jahre lang ist er Kriminalpolizist in Belgien, löst aufsehenerregende Fälle, macht aber auch den einen oder anderen groben Schnitzer. Gelegentlich ist er tätig in Kooperation mit ausländischen Polizeibehörden. Das ist zum Beispiel bei diesem Fall der Abercrombie-Fälschungen der Fall. Dabei lernt er James Jimmy Chapp kennen und nebenbei auch Arthur Hastings. Kurz vor seinem Ruhestand, und das verschweigt der Brief an seinen Verleger, beginnt der Erste Weltkrieg. Das grausame Schicksal Belgiens in den ersten Kriegsmonaten, The Rape of Belgium, ist heute, zumindest bei uns in Deutschland, kaum noch bekannt. Im England, auch in den 20er Jahren, ist es sehr präsent. Das mutige kleine Land wurde damals sehr bewundert und bereitwillig werden Geflüchtete aufgenommen. Naja, meistens. Agatha Christie schildert in ihrer Autobiografie auch die Vorbehalte gegenüber diesen traumatisierten Fremden, die uns heute doch irgendwie seltsam bekannt vorkommen. Poirot, nicht im Ruhestand, sondern plötzlich im belgischen Widerstand, flüchtet, als er schwer verwundet wird. Er findet in England Zuflucht bei Mrs. Inglethorpe, die kurz danach ermordet wird. Poirot übernimmt den Fall auf Vermittlung eines gewissen Arthur Hastings, der zufällig ebenfalls bei Mrs. Inglethorpe auf Styles wohnt. Eine tiefe Freundschaft beginnt, die sehr stark an die zwischen Sherlock Holmes und Dr. Watson erinnert. Der Rest ist Geschichte. Die brillante Lösung des Falls in Styles verankert ihn wieder fest in seinem alten Beruf, nur jetzt eben privat. Die Oberschicht und auch die Aristokratie und die politische Elite reißen sich um seine Dienste. Er wird reich und berühmt und dann in einen abgedrehten Kampf um die Weltherrschaft verstrickt. Agatha Christie ist etwas verunglückter Ausflug in das Superschurken-Genre, das später James Bond viel erfolgreicher ausfüllen wird. Hercule Poirot ist da nicht wirklich glaubwürdig in diesem Setting. Auf jeden Fall ist nun Hercule Poirot, nachdem die Gefahr für die Welt abgewehrt ist, ist er der Ansicht, dass nun nichts mehr kommen kann. Und er zieht aufs Land, wild entschlossen, in dörflicher Zurückgezogenheit Gemüse zu züchten. Daraus wird nichts. Er löst einen seiner spektakulärsten Fälle, indem er herausfindet, wer Roger Ackroyd ermordet hat. Und damit ist er back in the game. Hastings ist schon länger verheiratet, nach Argentinien gezogen. Er kommt immer mal wieder zurück, um seinem Freund zur Seite zu stehen oder ihm zumindest als Dummy für seine Gedankenexperimente zu dienen. Doch letztlich neigt sich die gemeinsame Zeit dem Ende zu. In den 40ern ermittelt dann Poirot ohne seinen Watson. Inzwischen hat Poirot auch die Wohnung bezogen, die er bis zuletzt bewohnen wird. Laut dem Brief von seinem Verleger ist das 1935, Whitehaven Mansions. Hier kann er seinen kleinen Marotten frönen. Seine Besessenheit von klaren Formen, von Geometrie und Symmetrie, der aufwendigen Pflege seines berühmten Schnurrbarts. In den Schränken hängt seine exquisite Garderobe, Poirot ist stets makellos und stilsicher gekleidet. Auf seine schwarzen Lackschuhe verzichtet er auch dort nicht, wo die Böden dafür ganz und gar nicht geeignet sind. Es gibt interessante Ausnahmen von dem Ganzen, so ermittelt er auch mal undercover in einer Drogenhöhle. Er wirkt fremdartig und treibt das gelegentlich auf die Spitze, falls es Ermittlungszwecken dient. Auch seine Sprache. Er versteht alles und dass er gelegentlich Redewendungen quält, führt dazu, dass er unterschätzt wird, was ihm manchmal sehr recht ist. An anderen Stellen ist ihm das gar nicht recht, denn wie schrecklich, nicht erkannt zu werden. Oder wie schrecklich, nicht für den größten Detektiv der Welt gehalten zu werden. Oder sogar mit einem Friseur verwechselt zu werden. Grundsätzlich nämlich hat er eine unglaublich hohe Meinung von sich selbst. Dabei ist er ein sehr einfühlsamer Ermittler, gar nicht mehr so arrogant. Es gelingt ihm, eingeschüchterte und verstockte Zeuginnen und Zeugen so zu behandeln, dass sie ihm vertrauen und nicht der Polizei oder gar Hastings. Gerade bei Hausangestellten ist das sehr wichtig. Von polizeilichen Ermittlungsmethoden hält er für sich selbst nicht viel, auch wenn er die beharrliche und mühsame Polizeiarbeit durchaus respektiert und schätzt. Und dann eben der Vergleich mit Foxhounds oder Bluthunden. Und er wirkt auch gar nicht mehr so arrogant der Polizei gegenüber, wenn wir ihn nicht durch die Brille von Captain Hastings sehen. Mit James Chapp, dem Inspektor von Scotland Yard, verbindet ihn eine echte Freundschaft. Beide finden den jeweils anderen etwas skurril. Sie wissen aber, dass sie sich aufeinander verlassen können. Vielleicht hat das seine Wurzeln darin, dass Chapp ihn willkommen geheißen hat, als Poirot verwundet aus Belgien nach England kam. In der Summe erfahren wir aus Büchern, aus Kurzgeschichten doch eine Menge über Hercule Poirot. Und das ist dann doch erstaunlich stimmig. Und auch wenn viel darüber geschrieben wird, wie sehr Agatha Christie ihren Hercule Poirot gehasst habe und wie gerne sie ihn losgeworden wäre, sie hat es nur einmal versucht. 1924 mit dem Ende der Geschichten um die Big Four. Aber schon 2 Jahre später taucht er wieder auf, weil Agatha Christie gerade mit ihm in der Kriminalliteratur ganz neue Wege geht. Und danach gibt es immer wieder die Klage von ihr über seine Arroganz, seine Unerträglichkeit, und doch schreibt sie weiter Kurzgeschichten und Romane mit ihm. 1936 hat alles, was sie veröffentlicht, mit ihm zu tun, soviel ich weiß. Und sie entwickelt ihn weiter, als brillanten, gelegentlich arroganten Denker, aber auch als einen empathischen Ermittler mit einem großen Herzen und einem sehr aktiven Gewissen. Sie lässt ihn mit diesem Brief sogar für sich sprechen. Und ich glaube, sie erkennt immer ganz scharfsichtig seinen immensen Marktwert. In den nächsten Jahren wird Miss Marple immer mehr in den Vordergrund treten, so dass ab den 40ern von einem Zweigestirn gesprochen werden kann. Aber Agatha Christie wird an Hercule Poirot festhalten. Sie wird ihn weiterentwickeln und ihm anstelle von Captain Hastings mit Ariadne Oliver sich selbst an die Seite stellen. Auch das ein sehr interessanter Move, der aber in späteren Folgen seinen Ort haben wird. Nachzulesen ist ganz viel davon in einem hervorragenden und vergnüglichen Buch von Anne Hart, Hercule Poirot, The Life and Times of Hercule Poirot. Es stammt schon von 1990, ist aber auf Englisch immer noch erhältlich in einer etwas aktualisierten Fassung. Anne Hart hat ihr Buch tatsächlich als eine Art Biografie angelegt. Sie folgt seinem Leben und dann den entscheidenden Themen dieses Lebens, seinem Aussehen, seinen Gewohnheiten, seinen Freundschaften oder den Frauen in seinem Leben. Dieses Buch ist vor Jahrzehnten auch auf Deutsch erschienen und antiquarisch immer noch erhältlich. Anders angelegt, ebenso interessant und deutlich jünger ist das Buch von Mark Aldrich, Poirot, The Greatest Detective of the World. Es ist herausgekommen zum 100-jährigen Jubiläum des ersten Poirot-Romans. Das Buch folgt der Chronologie der Veröffentlichungen, aber auch der Verfilmungen und sonstigen Verwertungen und es beschreibt, wie sich das Bild von Poirot im Laufe von 100 Jahren entwickelt hat. Sehr gut, kenntnisreich und absolut unterhaltsam geschrieben. Für mich sind, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, für mich sind ein großes Plus die vielen Buchcover aus den unterschiedlichsten Ländern. Und leider, und wirklich leider, ist es immer noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. So viel, ein kleiner Ausflug in die Biografie und Autobiografie von Hercule Poirot. Beim nächsten Mal geht es mit einer Kurzgeschichte mit dem kleinen, großen belgischen Meisterdetektiv weiter. Bis dahin, alles Gute.